Chatterjee III ist jemand, der vielfältig begabt ist. Ray muss man sich wirklich vorstellen als bedeutenden Künstler, der zeitlebens ein großes Publikum hat. Diese Genauigkeit im Kleinen und die Weltläufigkeit im Großen, das ist es vielleicht, was Ray so interessant macht.
Er gilt als bedeutendster Regisseur Indiens und wichtige Figur im Weltkino. Satyajit Ray wurde 1921 in Kolkata geboren und drehte im Verlauf seines Lebens mehr als 30 Filme in bengalischer Sprache. Ihm ist die Reihe Lecture in Film gewidmet. Die Reihe präsentiert von Oktober 2023 bis Juli 2024 Filmvorstellungen und Vorträge internationaler ExpertInnen im Kino des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich spreche heute mit Vinzenz Hediger. Er ist Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt, hat die Reihe mitkuratiert und wird auch zum Auftakt sprechen, am Donnerstag, 26. Oktober, über Rays Langfilmdebüt. Hallo und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, freue mich hier zu sein. Gerne.
Ja, fangen wir erstmal mit Rays Biografie an. Vielen wird der Name gar nichts sagen, obwohl er, wie ich jetzt eingangs schon sagte, eigentlich so eine große Figur im Weltkino ist. Er wird 1921 geboren im indischen Bundesstaat Westbengalen in eine, ja, kann man sagen, intellektuelle Familie, in eine gut situierte intellektuelle Familie. Was sind das denn für Lebensumstände, in die er hineingeboren wird, in denen er aufwächst?
Relativ komfortable, künstlerisch und intellektuell geprägte Lebensumstände. Sein Vater Shukumar Rai betreibt eine Druckerei und ist zugleich ein sehr erfolgreicher Kinderbuchautor, Illustrator und auch vor allem bekannt für seine Nonsens-Poesie, die sich bis heute in Bengalen größter Beliebtheit erfreut. Satyajit Ray wächst in dieser Familie auf, wächst in einem Milieu auf, das geprägt ist von der Reform-Hindu-Bewegung Brahmo Samaj. Das ist eine Bewegung, die im 19. Jahrhundert entsteht und die so etwas wie den Versuch einer Modernisierung des Hinduismus darstellt und zu deren wichtigsten Vertreter der Dichter und Künstler Rabindranath Tagore gehört, der erste indische Nobelpreisträger auch, der 1913 den Nobelpreis gewonnen hatte. Ein Freund der Familie, Gründer einer eigenen Universität, Shantiniketan, die Satyajit Ray dann auch besucht, wo er eine Kunstausbildung zunächst macht. Also das ist ein weltläufiges, bürgerlich, großbürgerliches Milieu mit schönen Wohngelegenheiten im Südteil von Kalkutta oder Kolkata, wie es heute heißt. Eine, ja, künstlerisch intellektuelle Kindheit, wohlbehütet, wenn man so will.
Mhm. Sie haben es jetzt schon gesagt, also er schlägt dann tatsächlich selbst auch eine künstlerische Laufbahn ein, studiert Kunst und arbeitet dann als Grafiker für eine britische Werbefirma. Und dann führt es ihn auch nach Europa oder nach England, um genauer zu sein. Und dort lernt er dann auch das französische und das italienische Kino zu der Zeit kennen, den Neorealismus. Und die Entdeckung dieses Kinos wird für ihn dann ja sowas wie ein Erweckungserlebnis für seine eigene Filmkarriere. Können Sie mal umreißen, was das Kino zu dieser Zeit, das er dort entdeckt, auszeichnet und was das mit ihm gemacht hat?
Vielleicht muss man die Geschichte ein bisschen umkehren und anders erzählen und sagen, der Neorealismus hat den europäischen Filmkritikern und Festivalkuratoren geholfen, sein Kino zu verstehen und es einzuordnen und zu sagen, okay, jetzt gibt es sowas auch in Indien und das können wir anerkennen als Teil des Weltkinos. Indien ist und war das schon in den 30er Jahren eines der wichtigsten Filmländer der Welt. Es ist heute die wichtigste, das wichtigste Filmland der Welt mit einem jährlichen Output von 1800 Filmen in ganz unterschiedlichen Landessprachen. Das ist ein populäres Kino, ein sehr erfolgreiches Kino und das indische Kino ist eigentlich auf seinem Heimmarkt dominant seit der Einführung des Tons seit den 1930er Jahren, wo die ersten auf mythologischen Stoffen basierenden Filme ins Kino kommen und sofort ein riesiges Publikum gewinnen. Und das ist die Umgebung, das Kino, in dem Chatterjee zunächst mal groß geworden ist. Zugleich ist es aber so, dass zu seiner Erziehung eine globale Orientierung gehört und dass natürlich auch europäische Kunst und Literatur schon zu Hause mitgenommen hat, wahrgenommen hat, europäische Philosophie kannte. Und diese Reise nach Europa und die Entdeckung der aktuellen Tendenzen des europäischen Kinos waren sicher sehr wichtig, aber in gewisser Weise auch keine so ganz große Überraschung. Also man muss sich den nicht irgendwie als Tölpel vom Lande vorstellen, der dann nach London kommt und die große Welt entdeckt, sondern das ist ein hochgebildeter, sehr versierter Mensch, der sich in eine künstlerische Bewegung in Europa mühelos eindenken kann und da sieht, da passiert was im Kino, was interessant ist und sich davon gewiss auch inspirieren lässt. Die Quelle seines ersten Filmes, Pater Pacioli, ist ja einer der bekanntesten und beliebtesten Romane der bengalischen Literatur, den er dann adaptiert. Und man kann die Quellen seines Kinos eben genauso aus der visuellen Kunst und der Literatur Bengalens heraus verstehen, wie man das, was ihn dann kenntlich und lesbar macht für ein europäisches Publikum, auch mit europäischer Kunst in Zusammenhang gebracht werden kann. Mhm.
Genau, also Pater Panchali ist sein erster Spielfilm, der deutsche Titel Apus Weg ins Leben auf der Straße. Als er ihn dreht, ist er 35, glaube ich, hat zuvor noch nie einen Film gedreht. Und der Film läuft dann ja auch 56 in Cannes sehr erfolgreich, was ja sehr, sehr außergewöhnlich ist. Vielleicht fangen wir aber erstmal damit an, worum geht's in dem Film? Sie haben schon gesagt, das hat eine literarische Vorlage. Ist auch tatsächlich der erste Teil einer Trilogie. Genau, vielleicht fangen Sie mal damit an, worum es überhaupt geht.
Genau, also die Vorlage stammt von dem Schriftsteller Bibhutibhushan Bandyopadhyay. Entschuldigen Sie die Aussprache, der selbst Lehrer war, teilweise auf dem Land gearbeitet hat, aber eben auch Teil des intellektuellen Lebens von Kolkata war. Sehr viele, sehr erfolgreiche Romane geschrieben hat, unter anderem ein wunderbares Buch, Oranjak, über seine Zeit als eine Art Förster auf einem Waldlandbesitz eines reichen Freundes, der in Kolkata wohnt und der wird dann nach Bihar geschickt in den Wald. Und das ist eines der großartigsten Bücher, die man über das indigene Leben in Indien lesen kann und über das, was es bedeutet, eben in einer bestimmten Naturkonstellation in den Wäldern zu leben. Pater Panchali ist ein Buch, bei dem es dessen Hauptfigur ein kleiner Junge ist, der Sohn eines armen Gelehrten, eines Brahmanen ist, der auf dem Land lebt. Der Vater beschäftigt sich vor allem mit Literatur und Studien und die Familie kommt kaum durch. Und die Mutter versucht dann immer, die Familie auf Kurs zu halten. Und es ist in gewisser Weise eine Geschichte des Erwachsenwerdens. Es gibt auch einige tragische Aspekte, die da mit einer Rolle spielen. Und der Film verfolgt im Grunde eben den Weg der Hauptfigur in die Welt, ins Leben und ist eine Chronik der Entdeckung der Welt. Es gibt dann eine Szene am Ende, wo er mit seiner Schwester auf eine kleine Wanderschaft geht und zum ersten Mal eine Eisenbahn sieht, dieses Symbol sowohl der Moderne als auch der Kolonisierung in Indien. Und das ist eine der ganz großen Eisenbahnszenen des Kinos. Aber es sind eben kleine Schritte und es ist eine Chronik, die auf diesen, im Grunde auf den Blick des Kindes auf die Welt konzentriert ist. Wir haben auch als Motiv für unser Plakat und für die Website die Einstellung gewählt, in der der kleine Junge zum ersten Mal zu sehen ist. Er versteckt sich unter einer Decke und schaut durch ein Loch auf die Welt und seine Schwester zieht ihn dann unter der Decke hervor und macht erst das Loch größer und dann sieht man sein Auge. Und das ist auch eine Formel für, in gewisser Weise für Chatterjee Rays Kino, der sich eben zur Welt immer auch als Beobachter verhält und bei dem es um den Akt des Sehens und die Lust am Sehen, das Sehen als Erkenntnismodus immer ganz zentral geht.
Mhm. Sie haben jetzt davor schon beschrieben, dass Sie es eher so sehen, dass man in Europa den Neorealismus auch ein bisschen als, also dass der dabei geholfen hat, sein Kino besser zu verstehen. Können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen? Also was macht denn sein Kino stilistisch aus?
Im Übrigen war die allererste Aufführung des von Walter Panchali war in New York im Museum of Modern Art im Zusammenhang mit einer Ausstellung über indisches Kunsthandwerk, also Design gewissermaßen. Und da wurde der Film zum ersten Mal gezeigt und dann ging er nach Cannes und hat da für Aufsehen gesorgt und wurde zu einem kritischen Erfolg in Europa. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Filme von Satyajit Ray in Indien ebenfalls sehr erfolgreich waren. Es war ein populäres Kino, das er gemacht hat. Und im Grunde, so wie das heute ein wenig in Korea ist, wo wir Filme haben, die im Kino 10, 12, 15 Millionen Tickets verkaufen und gleichzeitig die Oscars gewinnen und die Goldene Palme von Cannes, gab es einen Moment in Indien, wo Satyajit Ray und einige, die ihm dann nachgefolgt sind, Filme gemacht haben, die außerordentlich populär waren im Kino, erfolgreich, auch kommerziell erfolgreich. Also das ist ja ohne jedes staatliche Geld gemacht, was er da macht, die aber zugleich als große Kunst und wichtige Werke der Filmkunst in Europa anerkannt wurden. Das Besondere ist die, sagen wir mal, die Beherrschung aller Mittel, könnte man zunächst mal sagen. Satyajit Ray ist jemand, der vielfältig begabt ist. Sie haben es schon erwähnt, er hat die Kunstschule gemacht, fühlte sich da dann ein bisschen eingeengt, hat es abgebrochen und ist in die Grafik und in die Werbung eingestiegen. Es gibt ganz wunderbare Buchentwürfe, Buchumschläge, die er entworfen hat und die dann auch gedruckt worden sind, auch in der Druckerei seines Vaters, die für sich selbst schon Kunstwerke sind. Er war musikalisch begabt, er hat zum Teil die Songs für seine Filme selbst geschrieben, die dann auch als Auskoppelungen Hits wurden. Er hat eine Figur entwickelt, also er hat Kriminalgeschichten für Kinder geschrieben, die ebenfalls sehr erfolgreich waren. Also auch da ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat Kinderliteratur geschrieben, neben den Filmen, die er gemacht hat, für Erwachsene. Also das ist jemand, der sehr vielfältig begabt ist und im Grunde alle künstlerischen Ausdrucksmittel beherrscht. Nicht? Das ist nicht jemand, der einfach nur Regie macht oder so, sondern eigentlich Kunst als Lebensform und als gesamten Lebenszusammenhang praktiziert. Und das Besondere ist dann schon, dass er es eben versteht, visuelle Formulierungen für die Erfahrung dieses kindlichen Protagonisten zu finden und für seinen Weg der Entdeckung der Welt, die eben haften bleiben. Und das Interessante vielleicht auch aus europäischer Sicht ist, dass wir es da mit einer Bildsprache zu tun haben, die einerseits gesättigt ist mit der Kultur Bengalens und Indiens. Die Stoffe sind natürlich aus dem Zusammenhang eines von Kolonialismus und Modernisierung geprägten Bengalen gegriffen. Und zugleich sitzt man dann immer wieder im Kino und hat den Eindruck, dass die Bilder, die er da findet, einen vertraut anmuten. Also es ist eben auch jemand, der die Geschichte der europäischen Malerei gut kennt und plötzlich wieder irgendeine Anspielung auf ein venezianisches Gemälde macht und man denkt, diese Komposition kommt mir doch irgendwie vertraut vor. Also diese Genauigkeit im Kleinen und die Weltläufigkeit im Großen und in den einzelnen künstlerischen Lösungen, das ist es vielleicht, was Ray so interessant macht. Und natürlich, dass er eine künstlerische Perspektive mit einer sozialen und politischen zu verbinden versteht. Also das ist auch ein engagiertes Kino, es ist ein politisches Kino, auch wenn es sich nicht so gibt, sondern zunächst mal als Kunstauftritt. Aber es ist eben auch ein Kino, aus dem man etwas über die Lebensrealitäten der Leute wirklich lernen kann. Vor allem dann auch die späteren Filme, mit denen wir uns im Verlauf der Reihe beschäftigen werden, sind teilweise auch sehr zeitkritisch, also geht dann in den 70er Jahren auch auf die politischen Probleme in Indien da ein und bleibt an den sozialen Realitäten immer sehr nahe dran. Ein thematischer Faden, der durchs Werk geht und der ihn verbindet mit einem guten Teil der bengalischen Literatur, ist ein Fokus auf die Unterdrückung von Frauen. Also wenn man sagen kann, dass die Reformbewegungen im 19. Jahrhundert in Europa auf die Ausbeutung der Arbeiter und der Proletarier fokussiert sind und da bessere Lösungen und so etwas wie Ansätze eines Sozialstaates zu entwickeln versuchen, dann ist die Brahmo Samaj-Bewegung und die Intellektuellen, die da rauskommen und die Literatur, die da entsteht, sehr stark fokussiert auf die Lebensrealität von Frauen und versteht sich immer auch als Kritik der Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen. Das ist ein wichtiges Thema bei Ray. Wir werden mehrere Filme sehen, unter anderem Devi, die Geschichte einer jungen Frau, die von ihrem Schwiegervater zur Göttin erklärt wird und dahinter steht aber eigentlich ein sexueller Ausbeutungsplot. Das ist ein Beispiel, Charulata, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die einen reichen Verleger heiratet und dann in ihrem Haus in Kolkata etwas vereinsamt, ist ein anderes Beispiel. Und natürlich Potter Panchali, dessen heimliche Hauptfigur eigentlich die Mutter ist, die sich auch durch alle drei Filme durchzieht und ein zentraler Bezugspunkt ist für die ganze Geschichte.
Mhm. Seine Filme werden ja auch häufig als Sozialdramen bezeichnet und Sie haben jetzt ja auch beschrieben, dass es oft darum geht, Missstände in der Gesellschaft aufzuzeigen oder zu kritisieren. Also zieht sich das auch durch die Filme, also die späteren Filme? Also in Pater Panchali geht es ja auch um eine Familie, also mit einfachen Verhältnissen. Also sind das die Figuren, die ihn interessieren, auch später noch?
Auf jeden Fall. Also die gesellschaftlichen, politischen Realitäten Bengalens sind immer sehr, sehr präsent und spielen eine sehr wichtige Rolle. Einer meiner Lieblingsfilme ist Jalsaghar, sein Film heißt Das Musikzimmer und da geht es um einen Großgrundbesitzer, der eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich von kleinen Orchestern Musik vorspielen zu lassen. Und sein Grundbesitz geht dann vor die Hunde und sein Haus wird am Ende praktisch weggeschwemmt vom Ganges, weil er sich um nichts mehr kümmert und nur noch sich der Musik widmet und gewissermaßen süchtig ist nach Musik. Und das ist einerseits wahnsinnig poetisch und anrührend und traurig und andererseits eine knallharte Kritik an der Grundbesitzer-Landwirtschaft in Bengalen und am Feudalismus, am faktischen Feudalismus der indischen Gesellschaft unter dem Kolonialismus und auch noch nach dem Kolonialismus. Das geht ja nicht einfach so, geht nicht so weg. In diesem Sinne kann man sagen, der Vergleich zum Neorealismus bietet sich an, drängt sich fast auf. Das ist ein Filmwerk, das dem Kino ganz neue Möglichkeiten eröffnet und zugleich über gesellschaftliche Realitäten spricht in einer Art und Weise, die eben bis heute modellhaft ist.
Mhm. Und wie reihen sich Rays Filme in die indische Filmtradition ein? Sie haben jetzt schon gesagt, also Indien tritt ja weltweit nicht erst mit Ray auf den Plan sozusagen, 56, auch wenn das ja durchaus ein Meilenstein des indischen Kinos ist, sein Debüt. Also wie kann ich mir das Kino Indiens vor Ray vorstellen und wie sind vielleicht auch seine Einflüsse auf das, was danach kam?
Also was Ray sicher ermöglicht hat, ist die oder aufgezeigt hat, ist die Möglichkeit eines künstlerisch innovativen, über die Genreformen des herkömmlichen Populärkinos hinausgehenden unabhängigen Filmschaffens. Und nach ihm kommen dann Ritwik, Ghatak, Mirnal Sen, Figuren ebenfalls des bengalischen Kinos, die in gewisser Weise noch radikalere Filme machen, die Sozialkritik noch weiter treiben, die aber eben in gewisser Weise sich dann vom populären Mainstream-Kino weiter abkoppeln als Ray. Nicht? Also Ray muss man sich wirklich vorstellen als bedeutenden Künstler, der zeitlebens ein großes Publikum hat und der eine populäre Figur ist, auch über die Kinderbücher, über die Musik, ein von allen geliebter, von allen geliebte künstlerische Präsenz. Das indische Kino sonst ist in gewisser Weise sehr stark, also melodramatisch ausgerichtet, formelhaft. Es geht immer um die großen Liebesgeschichten. Song- und Dance-Nummern gehören auf jeden Fall immer dazu. Und Race-Filme stechen schon mal daraus hervor, dadurch, dass sie diese Formel nicht übernehmen. Also man hat nicht die obligatorischen Song- und Dance-Nummern. Die Filme gehen auch 90 bis 140 Minuten und nicht 3 bis 4 Stunden, wie das bei den kommerziellen Mainstream-Filmen im Hindi-Kino vor allem der Fall ist. Das sind dann auch unterschiedliche Filmtraditionen. Also er fällt da schon ein bisschen raus, aber im Moment, in dem er eben anfängt, Filme zu machen, ist er mittendrin. Und er arbeitet auch für ein kommerzielles Studio, Aurora Film, von dem er sich dann auch ein bisschen emanzipiert über seinen eigenen Film, über seinen eigenen Erfolg. In der westlichen Wahrnehmung bleibt er aber in gewisser Weise singulär. Und die Regisseure eben wie Gattak oder Mirnal Sen, die dann zur selben Zeit parallel anfangen, ein ähnliches Kino zu machen, die passen dann, wenn man so will, in die westlichen Wahrnehmungsschemata besser rein. Das sind Autorenfilmer, politisch engagierte, sozialkritische Regisseure, die eine starke Wahrnehmung außerhalb Indiens erzeugen, in Indien dann tatsächlich eher einem intellektuellen Publikum verpflichtet sind und von diesem wahrgenommen werden. Und es ist schon interessant zu sehen, im Hindi-Kino und im Mainstream-Kino gibt es sehr viele bedeutende Regisseure und Künstlerinnen, Schauspielerinnen. Innerhalb des Hindi-Kinos zum Beispiel gilt der Regisseur Guru Dutt als jemand, der zu den wichtigsten Künstlern der indischen Nach-Unabhängigkeitszeit zählt. Der hat einen Film gemacht, Paper Flowers, Ende der 50er Jahre, der im Grunde Fellinis Otto e Mezzo vorwegnimmt und künstlerisch auf demselben Niveau ist. Der wurde mal an der Berlinale gezeigt und Guru Dutt war da, aber es hat sich einfach niemand für ihn interessiert, weil das ein Film war, der dann doch immer noch die Genrestrukturen respektierte und damit konnte die europäische Filmkritik einfach nichts anfangen. Und das heißt, das populäre indische Kino lief sehr, sehr lange unter dem Radar der Wahrnehmung der europäischen Filmkritik und des Festivalbetriebs und Ray war dann so die Figur, die es zustande gebracht hat, dass man angefangen hat, genauer hinzuschauen. Aber das hat an der Wahrnehmung des populären Mainstream-Kinos durch die westliche Kritik nichts geändert. Also erst in den 90er Jahren, als Bollywood, das Hindi-Kino, das dann plötzlich unter diesem komischen Namen Bollywood bekannt wurde, zu einem globalen Phänomen wurde, hat man genauer hingeschaut und gesagt, man, die machen ja total viele Filme und die haben ja ein globales Publikum und erreichen mehr Leute im Kino als die meisten Hollywood-Filme. Da müssen wir vielleicht schon noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und das hat dann auch zu einer filmwissenschaftlichen Aufarbeitung dieser Kinogeschichte geführt, die im Übrigen sehr stark auch von unseren Gästen in der Reihe vorangetrieben wurde. Also unsere Sprecherinnenliste bei Lecture and Film im Winter 23, 24 und Sommer 24 ist ein bisschen das Who's Who der indischen Filmwissenschaft beziehungsweise der Filmwissenschaftlerinnen, die an amerikanischen Universitäten und in Europa über das indische Kino forschen und eben in ihrer Forschung auch diese Unterscheidung zwischen dem populären und dem künstlerischen Kino nicht so machen, wie das vielleicht in Europa der Fall ist. Also Ray gehört organisch ins indische Kino rein, wenn man so will, aber eine bestimmte europäische Wahrnehmungsform hat es besorgt, dass man ihn lange Zeit als singulär wahrgenommen hat, als solitär und dass eben jemanden, den man versteht, im Unterschied zu einem Guru Dutt, der künstlerisch genauso interessant ist und auf dem gleichen Niveau.
Ja, da würde ich gerade noch mal anknüpfen. Mich würde interessieren, wie kam denn bei Ihnen der Name ins Spiel? Also Sie setzen sich wahrscheinlich immer zusammen, das Team für Lecture und Film, und Sie haben sich dann ja bewusst dafür entschieden, jetzt über 2 Semester Ray zu präsentieren und wie Sie jetzt schon sagten, die internationalen ExpertInnen einzuladen. Ja, vielleicht können Sie mal so ein bisschen Einblick geben in Ihre Diskussion. Warum haben Sie sich dafür entschieden, sicher mit Blick auch auf die Studierenden 2 Semester über Ray zu sprechen? Was macht ihn für Filmstudierende heute so interessant und so relevant?
Also bei der Programmgestaltung, Programmauswahl von Lecture und Film ist es tatsächlich immer so, dass wir uns wir von der Uni uns mit euch vom Filmmuseum zusammensetzen und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wer in Frage käme, wo es Werkgruppen gibt, die über ein ganzes Jahr tragen, weil das ist ja immer ein ganzjähriges Engagement. Und wir schauen uns an, wer thematisch im Moment passt in die globale Lage zum Beispiel. Und wir schauen oft auch darauf, zu welchen Werkgruppen es eben interessante Stimmen gibt und Leute, die was Spannendes zu sagen haben. Im Falle von Ray war es so, dass 2022 oder 2021 in der Pandemie sein 100. Geburtstag zu feiern war. Und wir machen normalerweise, und auch in diesem Falle nicht, wir machen nicht das, was im Journalismus Kalenderblattjournalismus heißt, dass man schaut, ne, auf den Kalender und schaut, wer Geburtstag hat, und dann schreibt man darüber einen Artikel, machen wir eigentlich nie. Aber es gab dann doch einige Tagungen und Anlässe im Zusammenhang mit Ray, unter anderem eine Tagung in Santa Barbara, organisiert von Bhaskar Sarkar und Bijnu Priya Ghosh, zwei sehr geschätzten Freundinnen, Freunden, Kollegen, die aus Kolkata stammen. Und die dann eine große Tagung zu Ray organisiert haben, zu der ich eingeladen war. Und das war so inspirierend, auch die Filme wieder zu schauen und zu sehen, wie frisch die bleiben, ne, nach 50, 60 Jahren, dass wir uns entschieden haben, das zu machen. Ich war dann Anfang des Jahres im Übrigen auch noch eingeladen nach Delhi auf ein zu einem Fellowship und hatte da noch Gelegenheit, mit den Kolleginnen und Kollegen da weiterzuarbeiten. Die sind dann teilweise auch jetzt im Programm. Ravi Vasudevan vom Center for the Study of Developing Society ist bei uns am 2. November. Ranjani Mazumdar, die ist Professorin an der JNU, der Jawaharlal Nehru University, so der geisteswissenschaftlichen Elite-Universität in Delhi, lehrt auch Filmwissenschaft, die ist dabei. Das kann man einfach so zusammen und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir endlich mal Ray. Also das ist Ray ist natürlich so ein Name, der steht immer oben auf der Liste, wenn man so eine Veranstaltung macht. Also wir hätten das auch schon früher machen können. Es ist jetzt aber auch ein günstiger Moment, weil die Restaurierung seiner Filme schnell voranschreitet. Das war eine Zeit lang war das ein richtiges Problem, an die Kopien ranzukommen. Und das sieht jetzt sehr viel besser aus. Wir haben ganz wunderbare neue Restaurierungen, die teilweise von der Academy gemacht wurden, teilweise in Indien gemacht wurden, die wir jetzt auch im Kino zeigen können. Und es ist ja eine der großen Segnungen unserer Kooperation von Universität und Lecture und Film, dass wir die Filme wirklich im Kino zeigen können und über die Kinoerfahrung dann sprechen können. Und weil das DFF so eine wichtige Institution ist im internationalen Filmerbe-Zusammenhang, haben wir eben dann auch Zugriff auf die jeweils bestverfügbaren Versionen der Filme. Wir haben gestern angefangen, so ein bisschen in den sozialen Netzwerken das Programm bekannt zu machen. Und ganz viele Leute aus Indien sagten, Neid, Neid, ihr seht diese Filme im Kino, möchten wir auch mal wieder. Also das ist schon ein Privileg und wird weltweit, kann man sagen, so wahrgenommen.
Ja, sehr schön. Dann nehmen wir das doch als Schlusswort und dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie schon ein bisschen was über Ray verraten haben, und mehr hören wir dann ja am kommenden Donnerstag im Kino des DFF. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.